Deutschlandfunk. Agenda.
Zur Sendung Agenda begrüßt Sie Michael Rühl. Sobald das Stichwort Heizungstausch, Wärmepumpe oder Gebäudesanierung fällt, ist bei vielen die Unsicherheit und auch die Angst groß. Was kommt da auf mich zu als Hausbesitzer, als Wohnungseigentümer oder auch als Mieter? Was wird absehbar zur Pflicht und kann ich das überhaupt finanziell stemmen? Zudem denken gerade viele, auch Jüngere, darüber nach, ob sie sich überhaupt noch den Traum vom Eigenheim erfüllen können, angesichts hoher Zinsen und auch immenser Sanierungskosten, die beim Kauf oder auch beim Erbe von Wohneigentum anfallen werden. All diese Maßnahmen, über die seit Wochen diskutiert und auch gestritten wird, sollen ganz dem Klimaschutz dienen. Dazu gehört auch eine EU-Richtlinie zur Gebäudesanierung, die noch in nationales Recht überführt werden soll und muss, die aber auch große Ängste auslöst, weil das energetische Einpacken eines Hauses schnell bis zu 100.000 Euro kosten kann. Und auch wenn die Bundesregierung immer wieder betont, man werde die unterstützen, die sich diese Art von Klimaschutz nicht leisten können, haben viele die Sorge, ihr Haus, ihr Eigentum oder auch ihre Mietwohnung aufgeben zu müssen. Wir fragen heute in der Sendung Agenda, überfordert uns der Klimaschutz, so wie er derzeit von der Bundesregierung und auch der EU umgesetzt werden soll? Was ist Ihre Meinung? Was ist Ihre, sind Ihre Erfahrungen, Ihre Ängste, Ihre Sorgen vielleicht auch? Rufen Sie kostenfrei an unter 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Oder schreiben Sie eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. agenda@deutschlandfunk.de. Gerne auch mit Ihrer Telefonnummer. Dann hätten wir eine Chance, Sie zurückzurufen. Meine Gäste heute Morgen, Stefan Wenzel ist bei uns. Herr Wenzel, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Rösch.
Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, der uns aus seinem Wahlkreis in Cuxhaven zugeschaltet ist. Und Dr. Kai Warnecke ist bei uns, Präsident Haus und Grund aus Berlin zugeschaltet. Ein Verein, der rund 920.000 private Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer vertritt und damit auch der größte, nach eigenen Angaben, Vertreter, Vertreterin auch der Wohnungs- und Haus- und Grundeigentümer ist. Herr Warnecke, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Röhl.
Und wir werden im Verlaufe auch dieser halben Stunde noch reden mit Michael Hilpert, der jetzt schon zugeschaltet ist. Herr Hilpert, guten Morgen, Präsident des Zentralverbandes Sanitär, Heizung und Klima. Auch Ihnen guten Morgen.
Guten Morgen,
Herr Röhl. Herr Wenzel, vielleicht lassen Sie uns mit dem Warum beginnen. Warum drückt die Bundesregierung derzeit so aufs Tempo, wenn es um den Klimaschutz im Bereich des Wohnens geht?
Zum einen, weil wir schlicht heute die Möglichkeiten haben, mit moderner Technik viel Energie einzusparen, viel Primärenergie einsparen können, damit gleichzeitig auch die Klimaziele erreichen können. Und wir haben im letzten Jahr gesehen, was für eine gewaltige Kostenlast zum Beispiel auf die Gasheizungsbesitzer zukam. Der Großhandelspreis im Gas hat sich letztes Jahr verzwanzigfacht. Wenn diese Preise auf die einzelnen Kunden durchgeschlagen werden, egal ob Privathaushalte oder Unternehmen, dann hätten wir ganz existenzielle Fragen gehabt. Deswegen hat die Bundesregierung im letzten Jahr alles daran gesetzt, das zu verhindern. Und das zeigt, dass der Bezug von fossiler Energie auch immer solchen extremen Preisschwankungen ausgesetzt sein kann. Davor hat im letzten Jahr Gesamtheit der Steuerzahler hat die Gaskunden gerettet, aber hat dafür immense Summen einsetzen müssen. Und das wollen wir nicht nochmal sehen.
Herr Wenzel, nun sind ja bereits auch viele Häuser saniert, Dächer gedämmt, Wärmepumpen eingebaut. Warum reicht das nicht aus, dies weiter freiwillig zu tun, eventuell auch mit entsprechenden neuen attraktiven Förderanreizen?
Na, wir haben im Moment eine Sanierungsquote ungefähr von 1%. Das heißt, den ganzen Gebäudestand werden wir dann in 100 Jahren einmal saniert haben. Das ist natürlich zu langsam. Und deswegen wollen wir hier Sorge tragen, dass die Sanierung schneller vorangeht, weil eben auch die Mieterinnen und Mieter, die Eigentümer von Häusern in Zukunft viel Geld sparen können, wenn sie besser sanierte Häuser haben, wenn sie moderne Heizungen haben, wenn ihre Häuser besser gedämmt sind.
Nun gibt es ja eine Menge Gegenwind, gerade auch gegen Robert Habeck. Hatten Sie mit dem Maß gerechnet?
Ja, ich habe damit gerechnet, weil das schon immer ein schwieriges Feld war. Wir haben in den letzten zwei Jahrzehnten die Stromversorgung auf erneuerbare Energien umgebaut, haben jetzt 50% Strom aus erneuerbaren Energien im Netz. Aber es war immer klar, Wenn es an die Gebäude geht und an den Verkehr geht, dann stehen wir nochmal vor ganz großen Herausforderungen. Und natürlich ist das immer mit Ängsten und Sorgen verbunden, wenn Neuerungen kommen. Aber auf der anderen Seite konnte sich vor 20 Jahren auch niemand vorstellen, dass heute mal jeder mit dem Handy rumläuft und auch ältere Menschen das gut bedienen können. Und genauso werden wir mit modernen Heizungssystemen auch künftig besseren Komfort erleben als heute.
Wir schauen uns das gleich auch im Detail an, auch was das Stichwort, Herr Wenzel, Unsicherheiten auch vieler Menschen auch betrifft. Diese Unsicherheiten kommen ja unter anderem daher, dass immer noch nicht klar ist, wer ist in welchem Maß betroffen, wo gibt es Unterstützung, wo gibt es entsprechende Förderquoten und Fördermaßnahmen. Warum dauert das so lange, bis es diese Klarstellungen auch von Seiten der Bundesregierung gibt?
Also es gibt ja schon seit Monaten die neue Bundesförderung effiziente Gebäude und effiziente Wärme. Dort kriegen Sie bis zu 40-45% Förderung, wenn Sie Ihre Heizung modernisieren oder wenn Sie in Ihrem Viertel über ein Wärmekonzept mit Nachbarn nachdenken, kriegen Sie bis zu 90% Förderung für eine Machbarkeitsstudie. Das gibt es alles schon, das steht in den Förderrichtlinien drin. Und das kann man auch heute schon in Anspruch nehmen. Die Förderquoten sind auch massiv nach oben gegangen.
Herr Warnecke, bleiben wir erstmal auch bei dem Warum noch mal einen Moment. Ist es für Sie denn grundsätzlich nachvollziehbar, dass im Sinne des Klimaschutzes auch der Gebäudesektor und damit auch der Wohnbereich nicht außen vor gelassen werden kann?
Ja, das ist sicherlich nachvollziehbar. Das ist auch nichts, was wir in irgendeiner Weise bestreiten würden. Es geht allein um die Frage, wie man vorangeht und wie man die Menschen mitnimmt. Und da ist das, was wir derzeit geliefert bekommen oder auch schon seit Jahren geliefert bekommen, schlicht, ich würde sagen, nicht ausreichend, ist noch zu positiv formuliert. Es ist eigentlich mangelhaft. Die Grundlagen werden nicht geschaffen, wurden über Jahrzehnte nicht geschaffen. Das sind so banale, in Anführungsstrichen banale Dinge, wie überhaupt die Aussage, mit welcher Energie ein Haus versorgt wird in Zukunft. Das ist ja das allererste, was ein Eigentümer wissen muss, damit er überhaupt in der Lage ist, zu entscheiden, ob er eine Wärmepumpe einbauen kann oder ob es bei grünem Wasserstoffgas bleibt. Oder vielleicht noch anders, ob man einen Fernwärmeanschluss bekommt. All diese Dinge wissen die meisten Eigentümer nicht. Und solange diese Grundlagen nicht da sind, dann mit einer Brechstange und Gewalt jetzt zu sagen, und ab morgen baut ihr einfach moderne Heizungen in Anführungsstrichen ein, das passt so nicht. Und das muss ich auch ganz klar sagen zum Staatssekretär Wenzel, dass das alles so bezahlbar und günstig wäre, also dann wäre das ja ein Selbstläufer, das stimmt einfach nicht. Es ist schlicht und ergreifend sehr, sehr teuer. Und deswegen muss der Weg vernünftig angegangen werden. Und das fehlt bisher.
Nun habe ich schon das angesprochen, worum es bei der Bundesregierung geht. Da geht es, wir haben das Stichwort Heizen schon angesprochen, Wärmepumpe, Stromdirektheizung, Infrarot und so. Da gibt es ja einiges auch an Möglichkeiten. Nun kommt noch die europäische Seite, Herr Warnecke, dazu, was das Stichwort Gebäudesanierung betrifft. Momentan eine Richtlinie, ich habe es eben gesagt, muss noch umgesetzt werden in nationales Recht. Wie sorgenvoll schauen Sie in diese Richtung, wenn Sie dann Ihre Mitglieder denken?
Da schaue ich genauso sorgenvoll hin. Man muss sich das aber mal vorstellen, was da gerade passiert. Der deutsche Gesetzgeber will jetzt zum 01.01.2024 im Prinzip nur noch den neuen Einbau von Heizungen mit mindestens 65% erneuerbaren Energien vorschreiben, kümmert sich also um die Heizanlagen in den Gebäuden. Parallel dazu arbeitet die Europäische Union an der Gebäudehülle und macht Vorschriften zum Dämmzustand der Wohngebäude in Deutschland. Dort übrigens stark getrieben von der deutschen Bundesregierung. Und das in einer Art und Weise, als gehörten Heizung und Gebäudehülle überhaupt nicht zueinander. Jeder, der eine Wärmepumpe in einem Haus schon mal verbaut hat, weiß genau, dass es natürlich maßgeblich für die Effizienz und den Nutzen einer Wärmepumpe ist, wie gut das Haus gedämmt ist. Es sind zwei Dinge, die zusammengehören. Und dass da unterschiedliche staatliche Stellen parallel rumwerkeln, das zeigt eigentlich, wie schlecht die gesamte Energiewende im Gebäudebestand auch von der Bundesregierung koordiniert ist. Und das besonders Absurde ist ja dann auch noch, dass nun inzwischen sogar die SPD-Bauministerin sagt, das, was die Europäische Union da beschlossen hat, übrigens mit Stimmen vieler SPD-Abgeordneter im Europaparlament, Europaparlament, das sei enteignet und das ginge zu weit. Dann haben sich einige Ministerpräsidenten dagegen ausgesprochen. Derjenige, der es verhandeln muss jetzt, den Abschluss, ist Robert Habeck oder vielleicht auch Herr Wenzel. Und die haben sich noch gar nicht geäußert, wie sie denn nun mit den Stimmen in der Bundesregierung umgehen. Und da gibt es auch keine Aussage aus dem Koalitionsausschuss zu.
Herr Wenzel, vielleicht direkt dazu, können Sie nachvollziehen die Sorgen, vielleicht auch den Ärger darüber, dass so wenig klar ist und so viel mögliche Mutmaßungen da oder Maßnahmen auf mutmaßlich auf die Menschen zukommen, auf Eigentümerinnen und auch auf Mieter?
Ich kann Herrn Warnecke zustimmen, dass in den vergangenen Jahren, auch Jahrzehnten, viel zu wenig gemacht wurde. Man hat die ersten Wärmeschutzgesetze nach der ersten Ölkrise in den 70er Jahren erlassen. Man hat das dann aber nicht so konsequent fortgesetzt, wie es nötig war. Aber die Wärmepumpe ist kein ganz neues Produkt. Ich kann mich erinnern, mein Vater hat schon vor über 40 Jahren eine Wärmepumpe eingebaut, hat die neben den Ölkessel gestellt. Die hat damals schon dabei getragen, dass der Energieverbrauch gesenkt wurde. Also das ist nicht alles mit der Brechstange, was jetzt kommt. Auch, dass man KfW-40-Haus bauen kann, ist schon seit 25 Jahren klar. Und darüber spart man enorm viel Geld für seine Heizungsrechnung. Das sind alles Dinge, die technologisch schon lange unterwegs sind. Jetzt geht es eben darum, auch sich aus diesen Abhängigkeiten zu befreien, die wir im letzten Jahr gesehen haben, aus den Nulden, in die wir als Volkswirtschaft kommen, wenn wir in solchen Abhängigkeiten von fossilen Gas sind. Aber wir haben uns natürlich auch verpflichtet, die Klimaziele zu erreichen mit allen 196 Ländern dieser Erde. Und da gucken auch die Nachbarländer, ob wir diesen Weg gehen. Wir wollen, dass dabei niemand überfordert wird. Und was man manchmal auch hört, manche dachten ja wohl, im Jahr 2024 werden jetzt alle Heizungen ausgetauscht. Das ist beileibe nicht so. Wir reden über einen Generationenprozess. Bis in den nächsten 20 Jahren wird man immer dann, wenn eine Heizung kaputt ist, nicht mehr reparierbar ist, dann wird man eine moderne Technik einbauen. Und natürlich eine, die möglichst effizient ist und möglichst viel Primärenergie spart. Und das merken Sie dann an einer niedrigen Heizungsrechnung. Und dass es in so einem Gesetzesprozess viele Diskussionen gibt, das ist in der Demokratie ja auch gewollt. Wir wollen ja die Argumente hören, sowohl von den Hausbesitzern, von den Mietern als auch von den Experten für Heizung und Sanitärtechnik.
Herr Warnecke, was bekommen Sie denn von Ihren Mitgliedern gespiegelt? Unsicherheit, Ängste oder eher Zustimmung, dass man sagt, endlich kommt Tempo in den Klimaschutz und ich bin bereit, das auch mitzutragen?
Also bei über 900.000 Mitgliedern wird Sie das nicht wundern, wenn ich sage, da ist natürlich alles von dem Vorgenannten dabei. Aber es ist viel Verunsicherung und auch Sorge dabei. Denn zum einen ist nicht klar, was exakt derzeit gesetzt werden soll. Ich bin auch nicht so wirklich davon überzeugt, dass sich das Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministerium da noch den Nöten der Eigentümerinnen und Eigentümer wirklich annehmen will. Die Gesprächsbereitschaft über manche Dinge ist dort nicht mehr sehr intensiv ausgeprägt, das muss man so deutlich sagen. Und das Problem ist ja nicht, dass es die Wärmepumpe jetzt eine Technologie sei, die überhaupt nicht funktioniert oder an der es was zu kritisieren gäbe. Das Problem ist schlicht und ergreifend, dass der einzelne Eigentümer nicht einfach die alte Heizung aus seinem Haus rausnehmen kann und eine Wärmepumpe an die Stelle setzen kann. Und die kostet dann vielleicht, in Anführungsstrichen gesagt, nur ein paar tausend Euro mehr. Es geht ja darum, dann das gesamte Haus zu ertüchtigen. Es geht darum, die Heizanlage, auch Heizkörperpassende, in das Haus zu integrieren, also größere Umbaumaßnahmen im Haus durchzuführen. Und das ist sehr, sehr teuer. Und das vielleicht sind vor allen Dingen Kosten, die sich dann auch nicht durch die ersparte Energie, da widerspreche ich Herrn Wenzel ganz eindeutig, in ein paar Jahren wieder reinfahren lassen. Und wenn Sie dann eine Rente von der deutschen Rentenversicherung bekommen, dann prallen da auf einmal zwei finanzielle Welten aufeinander. Und das verursacht Ängste und Sorgen. Und das verstehe ich.
Zum Thema sehr teuer passt, glaube ich, sehr gut Michael Hilpert, der Präsident des Zentralverbandes Sanitär, Heizung und Klima. Herr Hilpert, die Frage auch nochmal an Sie. Ist das, was da auf die Menschen zukommt, ist das etwas, was vielleicht auch viele überlastet und in einem Maße belastet, dass sie sagen, ich weiß nicht, ob ich das tragen kann?
Ja, natürlich. Wir erleben das eigentlich gerade jetzt im jetzigen Zeitraum natürlich die Verunsicherung sehr stark durchdringt zu uns. Und das sieht man eigentlich schon daran, dass die Informationspolitik, eine, die wir betreiben in Deutschland, mangelhaft ist, weil viele Menschen jetzt hergehen und fragen noch an, bis zum Ende des Jahres ihre Öl- oder Gasheizung einfach zu ersetzen, um einfach wieder die nächsten 20 Jahre so ungefähr nicht belangt zu werden. Und das ist genau der falsche Weg natürlich, ja, weil die Leute schlecht informiert sind oder der Endverbraucher schlecht informiert ist. Natürlich, weil viel auch berichtet wird über das neue GEG und diese Verordnungen. Und dass es große Verunsicherung im Markt da ist. Und wir müssen, Industrie und Handwerk muss sich natürlich auf diesen Markthochlauf auch ein bisschen einstellen. Und diese Zeit haben wir natürlich in einer gewissen Maße. Aber der Endverbraucher weiß es eigentlich nicht. Er ist schlichtweg verunsichert. Ich spreche jetzt gerade vom Gebäudebestand, also nicht vom Neubau. Da müssen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Da kann man alles im Vorfeld regeln, dass diese Verordnung oder diese Energieeinsparung auch umgesetzt wird.
Herr Hilpert, wenn wir jetzt zum Beispiel darüber reden, was Sie eben auch angesprochen haben, dass da eine neue Heizung rein muss. Herr Wenzel hat auch gesagt, okay, da kommt eine Wärmepumpe dazu. Technik ist durchaus schon älter. Da sagt Herr Warnecke, nee, so einfach geht das. Zumindest im Gebäudebestand ja überhaupt gar nicht. Da muss man sich die Fenster anschauen, da muss man sich die Dachisolierung anschauen, da muss man vielleicht das Haus auch von außen einpacken, damit es tatsächlich auch Sinn macht. Sehen Sie das genauso? So einfach ist es gar nicht?
Nein, da muss ich ihm recht beipflichten. Das ist einfach so, im Gebäudebestand sind mehrere Faktoren notwendig zu berücksichtigen. Einmal natürlich die Gebäudehülle, was die Fenster und die Fassade beziehungsweise das Außendämmung eventuell vorhanden ist. Dann, wie wird das Gebäude beheizt? Das heißt, habe ich statische Heizflächen, sprich Heizkörper, oder habe ich vielleicht schon Fußbodenheizung? Weil bei einer Wärmepumpe habe ich andere Vorlauftemperaturen, die da hier arbeiten, wo ich das Gebäude damit erwärmen muss. Und man darf nie vergessen, auch die Warmwasserversorgung, wie ist sie derzeit im Gebäude realisiert? Ja, und dafür brauche ich für die zentrale Warmwasserversorgung brauche ich andere Vorlauftemperaturen. Und dann ist die Frage, mit welcher Effizienz die Wärmepumpe oder die Heizung dann auch wirklich arbeitet. Bei einer Luftwasserwärmepumpe sollten wir natürlich 1:4, sprich eine Leistungsaufwandszahl von 1:4 möglichst haben, dass ich 1 kW reinstecke und möglichst 4 raushole. Ja, und da werden halt viele Faktoren wichtig, und zur Not muss man dann mit Hybridheizungen arbeiten, was aber auch möglich ist.
Nun haben wir sehr stark jetzt in den letzten Minuten auch auf Häuser geschaut, auf Eigentum auch geschaut. Wenn wir, Herr Hilpert, an die Mietwohnungen denken, Gasetagenheizung, vielleicht auch kein Balkon draußen, da geht, sage ich jetzt mal als Laie, da geht ja gar nichts mit Wärmepumpe. Was machen die Menschen denn, wenn dann die Heizung auf einmal kaputt geht?
Ja gut, es ist einmal Sondereigentum, also bei Eigentumswohnungen wird es dann schwieriger, ja, weil sich dann die Eigentümergemeinschaft eventuell mit der Problematik befassen muss, weil sie können einfach hergehen und aus einem normalen kamingebundenen Gasgerät eine Brennwertheizung bauen. Und eine Wärmepumpe schlichtweg ist natürlich für die Etage schwierig zu lösen. Sie können hergehen und können mit modernen Klimageräten arbeiten, die auch heizen, aber was natürlich für den Verbraucher doch schon sehr aufwendig ist. Aber wir sprechen immer noch über die Gebäudehülle. Das heißt, auch eine einzelne Wohnung hat einen bestimmten Wärmebedarf, die sich übers Haus erstreckt, und dann muss ich das wieder neu berechnen.
Wenn wir jetzt in Richtung Kosten schauen, da sagen viele ja und haben viele, viele große Sorgen, Ängste, da möglicherweise auch überfordert zu werden. Wärmepumpe plus Gasheizung plus Ölheizung zum Beispiel, also diese sogenannten Hybridheizungen, sind das Kosten, wo Sie auch schon die Rückmeldung bekommen, wenn wir dann noch über Fenster oder Dachsanierung oder sowas nachdenken, das kriegen wir einfach nicht gestemmt?
Ja, gibt's viele Kunden, die hier finanziell überfordert sind. Auch wenn man die Fördermaßnahmen sind ja bei einer Hybridheizung geringer, als wie es der Herr Wenzel gerade angesprochen hat. Wenn Sie Hybridheizen, haben Sie einen geringeren Fördersatz. Da wird ja nur die Wärmepumpe oder die erneuerbaren Energien gefördert, nicht die alte Gasheizung oder der Ersatz der bestehenden Gasheizung oder so. Das wird ja gar nicht mehr gefördert. Und dann, wenn dann noch an der Gebäudehülle etwas zu tun ist, dann übersteigt es oft einmal die finanziellen Mittel eines Eigentümers.
Nun gibt es Menschen, die sind guten Willens, die sagen, für den Klimaschutz, ich bin bereit, ich bin auch in der Lage, das Geld in die Hand zu nehmen. Wenn wir das jetzt millionenfach hochrechnen, was da gemacht werden muss in Zukunft, ist das von Ihrer Seite, von Seiten des Handwerks überhaupt zu bewerkstelligen?
Ja, also man muss eins vielleicht sagen. Erstens haben wir jetzt einen Markthochlauf, den wir natürlich bewältigen müssen, gar keine Frage. Wir werden das auch über den Zeitraum, der zur Verfügung steht für die Energiewende, werden wir das stemmen können. Das sind jetzt schon, wir haben 2022 über 250.000 Wärmepumpen bereits installiert. Ja, und die werden auch in Zukunft, werden wir viele Wärmepumpen oder erneuerbare Energien einbauen können. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist eigentlich eher, dass wir Verstetigung von Fördermaßnahmen haben und wir brauchen Sicherheit, langfristige Sicherheit, Voraussetzungen, wie wir das Ganze umsetzen können. Und auch die Informationspolitik, die ich schon angesprochen habe, muss bewältigt werden. Wenn Sie jetzt das neue GEG anschauen, das sind 155 Seiten. Da haben wir jetzt eine Woche dazu Zeit gehabt, hier zur Stellung zu nehmen. Und jetzt brauchen wir dann einmal ein Papier, was Fakt ist und auch eine Aufklärungsmaßnahme für den Endverbraucher, dass alle wissen, dass sie die angesprochene Zeit auch haben, im Havariefall ihrer Heizung, welche Möglichkeiten und zum Beispiel, dass auch das angerechnet wird, wenn ich jetzt eine alte Heizung austauschen muss im Havariefall, dass ich dann auch angerechnet bekomme, wenn ich dann eine erneuerbare Energie wie Wärmepumpe oder sonst irgendwas nachrüste, dass das alles noch gefördert wird.
Wir werden nach den Nachrichten weiterreden müssen, Herr Wenzel, vielleicht dann auch aus Ihrer Sicht auch nochmal. Es gibt ja die Äußerung, ich glaube, ich habe sie von Herrn Warnecke gelesen, der hat gesagt, Habeck berücksichtigt bei seinen Plänen nur den Klimaschutz, jedoch nicht die Menschen in Deutschland. Und ob und wie Sie die Menschen in Deutschland mitnehmen wollen und auch mitnehmen können, ich denke, da werden wir nach den Nachrichten noch drüber reden müssen. Wird Wohnen zunehmend unbezahlbar? Unser Thema heute in der Sendung Agenda, die Klimaschutzpläne und ihre Folgen. 00800 4464 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer. 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de und wir melden uns zurück nach den Nachrichten. Wird Wohnen zunehmend unbezahlbar? Die Klimaschutzpläne der Bundesregierung und ihre Folgen. Unser Thema in der Sendung Agenda bis 11.30 Uhr. Und Sie können anrufen, können uns Ihre Fragen, Ihre Meinungen auch äußern dazu. Verunsichert Sie all die Pläne, die es da derzeit gibt von Seiten der EU, aber auch von Seiten der Bundesregierung? Oder sagen Sie ganz klar, ich bin bereit, das für den Klimaschutz in Deutschland weltweit auch auf mich zu nehmen, auch finanziell auf mich zu nehmen? 00800 4464 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an agenda@deutschlandfunk.de. Meine Gäste weiterhin mit dabei, Stefan Wenzel, der parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Dr. Kai Warnecke, Präsident Haus und Grund, und noch kurz mit dabei ist Michael Hilpert, der Präsident des Zentralverbandes Sanitär, Heizung und Klima. Vielleicht, Herr Hilpert, noch ganz kurz auch Ihre Einschätzung als Fachmann. Nun sagen ja viele, Herr Wenzel hat es eben auch gesagt, langfristig werden sich all die Maßnahmen im Sinne des Klimaschutzes, sie werden sich auch finanziell rechnen. Kann man das so pauschal aus Ihrer Sicht sagen?
Ja, pauschal würde ich das jetzt nicht so bestätigen wollen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil natürlich ein höherer Investitionsaufwand für den Endverbraucher besteht, wenn er seine Heizungsanlage saniert, sprich, ob er jetzt eine Wärmepumpe einbaut oder auch eventuell mit Biomasse. Also wir dürfen natürlich ja nicht immer nur über die Wärmepumpe sprechen und wir brauchen eine gewisse Technologieoffenheit, weil sonst alles auf die Wärmepumpe, die auch an Strom, momentan auch noch an Kohlestrom braucht, können wir nicht alles herunterbrechen, weil die Gebäude letztendlich auch bei allen Sanierungsmaßnahmen nicht immer komplett nur mit einer Wärmepumpe zu beheizen sind. Und inwiefern sich die Energiepreise in den nächsten Jahren entwickeln, das bin ich natürlich als Handwerker der falsche Ansprechpartner. Ja. Das kann ich Ihnen natürlich nicht so sagen, aber letztendlich über Jahrzehnte, und da muss man erst das Geld einmal aufbringen und vorfinanzieren, über den Energiepreis, das sind schon etliche Jahre, die wir da brauchen, was wir jetzt an Kosten haben, wenn man saniert, wenn man auch noch die Gebäudehülle mit betrachtet. Also es bleibt ja nicht aus, nur an der Heizung zu arbeiten.
Aber ist die Vermutung richtig, dass man da sehr schnell, sehr locker im sechsstelligen Bereich unterwegs ist, also jenseits der 100.000 Euro? Wenn man
als Gesamtsanierung, ja. Also wenn Sie die Gebäudehülle mit in den Fokus nehmen bei der Sanierung, energetischen Sanierung eines Gebäudes, mit Sicherheit, ja.
Herr Hilpert, erstmal herzlichen Dank auch für Ihre Einschätzung, für Ihre Einordnung. Alles Gute und wir reden hier weiter. Und vielleicht machen wir das, Herr Wenzel, mit Mails, die wir bekommen haben. Eine Mail ist gekommen von Carsten Köhler, der uns geschrieben hat und gesagt hat, warum geht man nicht hin und sagt, okay, erst bei einem Eigentümerwechsel, da sollte der neue Eigentümer zum Beispiel zum Austausch auch eine Heizung verpflichtet werden und vielleicht auch, sage ich jetzt mal, in Richtung Dämmung und so zu weiteren Maßnahmen. Warum gibt man das noch denen auf, die heute vielleicht auch im Alter in ihren Häusern leben?
Naja, wenn man sich das anguckt, dann kann man zum Beispiel, hat man extrem lange Übergangsfristen und sie sind nur dann, wenn ihre Heizung komplett kaputt ist und nicht mehr reparierbar ist, dann lassen sie sich am besten gut beraten und im Zweifel auch holen sich eine Zweitmeinung ein oder gucken sich mal beim Nachbar Sachen an und entscheiden dann in Ruhe, was sie machen. Und wenn sie dann was Modernes nehmen, was effizienter ist als das, was sie jetzt drin haben, dann sparen sie am Ende auch Geld. Natürlich sind das Investitionen. Und wenn sie in ein Haus investieren, rechnet sich das über einen längeren Zeitraum. Aber das war ja schon auch bislang so. Das ist ja auch bislang sinnvoll gewesen, zum Beispiel dichte Fenster zu haben oder Kellerdecken und Wohnungsdecken zu dämmen. Aber da sparen sie schlicht und einfach am Ende Geld. Was jetzt neu ist, das ist eine neue Förderung, dass es eine Förderung gibt, die systematisch darauf abzielt, Menschen auch bei dem Umbau zu unterstützen.
Aber das, was Sie gerade gesagt haben, die Menschen haben ja auch Zeit, so habe ich es jetzt zumindest auch verstanden, wenn die Heizung kaputt ist, dann haben sie eine Übergangsfrist von 3 Jahren, wo sie sagen können, okay, machen wir schon mal eine neue Brennwertgasheizung zum Beispiel, bauen wir ein, aber dann muss die Wärmepumpe kommen. Und wir haben gerade mitbekommen, Wärmepumpe alleine, da muss man sich die Heizkörper anschauen, da muss man sich vielleicht die Fenster anschauen, das Dach anschauen, vielleicht auch von außen gucken, ob da was saniert werden muss. Ich will noch mal das mit der Realität der Menschen verknüpfen. 78-Jähriger oder ein 78-jähriges Ehepaar, kleine BFA-Rente, haben alles in ihr Haus gesteckt. Junge Familie haben sich gerade massiv verschuldet. Jemand, der zur Miete wohnt und auf einmal mitbekommt, okay, wenn mein Vermieter das jetzt macht, wird das eine deutliche Steigerung auch der Miete mit sich bringen. Nochmal die Frage, ist das wirklich, also haben Sie die Menschen im Blick? Haben Sie die Menschen in Deutschland im Blick und das, wie Sie sie massiv auch jetzt zukünftig auch finanziell belasten?
Naja, sie geht ja davon aus, wenn alles so bleibt, wie es heute ist, dann bleibt alles billig und gut. Und das ist eben falsch. Das haben wir im letzten Jahr gesehen. Im letzten Jahr wären fast alle Gasheizungsbesitzer in die Insolvenz gerasselt, wenn wir nicht mit 200 Milliarden Euro, dem Geld aller Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, dafür gesorgt haben hätten, dass die Gasheizungen bezahlbar bleiben. Das war die Abhängigkeit, in der wir drin gesessen haben. Und deswegen ist man gut beraten, jetzt was Modernes und Effizientes zukünftig zu wählen. Aber lassen Sie sich nicht unter Zeitstress setzen. Es ist ein 20-Jahres-Programm. Das ist ein 20-Jahres-Programm, um unsere Wohnungen, unsere Häuser, unsere Heizung zu modernisieren. Das ist ein Riesenbeschäftigungsprogramm für die heimische Wirtschaft, die heimische Handwerkerschaft. Bislang überweisen wir hunderte von Milliarden Euro für den Kauf von Gas und Öl an irgendwelche Golfstaaten und an Russland in der Vergangenheit. Dieses Geld wollen wir schlicht einsparen. Das können wir durch heimische Wertschöpfung und Umweltwärme aus Deutschland ersetzen.
Herr Wenzel,
und wir werden die Menschen dabei im Blick haben, vor allem in die soziale Lage, auch von den Mieterinnen und Mietern. Es wird Stadtwerke geben, die bieten wahrscheinlich künftig an, wir bauen euch das Ding ein und ihr zahlt wie beim Handy oder zahlt einen Abopreis und die Betriebskosten, müsst das gar nicht selber machen. Auch das wird es geben.
Herr Wenzel, Sie sagen, nicht unter Druck setzen lassen. Die Vorgaben kommen ja von EU-Seite. Das, was weiß ich, bis 2030, 33, rund 45% der Häuser in Deutschland in eine bessere Effizienz, Energieeffizienzklasse auch kommen müssen. Und da müssen Maßnahmen, die Geld kosten, auch auf den Tisch. Man hat 3 Jahre Zeit, wenn die Heizung kaputt ist, um zu sagen, okay, dann müssen wir da eine Wärmepumpe zum Beispiel auch draufpacken. Also ich sage jetzt mal im Sinne unserer Hörerinnen und Hörer zu sagen, bleibt mal ruhig sitzen und lasst euch Zeit, finde ich, wirkt ein bisschen so, als ob es zumindest an dem, was an Maßnahmen da jetzt auf dem Tisch liegt, ein bisschen an der Realität vorbei, oder?
Ja, gucken Sie mal, die Zeitung wie der Tagesspiegel, sehr seriöses Blatt, schrieb, 2024 muss alles ausgetauscht werden. Das ist natürlich Quatsch. Wir reden über einen Übergangszeitraum von einer Generation, 20, 25 Jahre. In der Zeit, wenn Ihre Heizung kaputt geht, lassen Sie sich beraten, am Handwerker, beim Nachbarn, bei der Gemeinde, gucken sich an, was machen andere, wo gibt es Fernwärme- oder Nahwärmeprojekte, und dann nehmen Sie das Beste, suchen sich das aus und treffen in Ruhe eine Entscheidung. Dieser Zeitdruck, der da jetzt reingebracht wurde durch die öffentliche Debatte, der bildet sich nicht in dem Gesetzentwurf ab, den die Bauministerin von der SPD und Herr Habeck vorgelegt haben. Das, was wir jetzt gerade machen, wir sind gerade in enger Abstimmung hier auch in den letzten Zügen in der Bundesregierung, und wir werden die soziale Lage da sehr genau im Blick haben, weil wir niemanden überfordern können.
Herr Warnecke.
Ja, vielleicht, ich möchte, das fordert einfach Widerspruch hier heraus. Also zu sagen, lehnen Sie sich zurück, gucken Sie, bis die Heizung kaputt ist, und dann fragen Sie mal beim Nachbarn. Ich kann alle Eigentümerinnen und Eigentümer nur auffordern, diesen Weg nicht zu gehen. Es gibt ein sinnvolles Instrument. Das sind individuelle Sanierungsfahrpläne, die Energieberater erstellen. Und die gucken sich die Immobilie an und die sagen dann Schritt für Schritt, welche Maßnahmen in den kommenden Jahren in welcher Reihenfolge angegangen werden sollen. Diese Energieberater müssen übrigens vorab wissen, mit welcher Energie ein Gebäude in Zukunft versorgt wird. Deswegen diese dringende Forderung, dass das endlich mal verpflichtend für die Versorger niedergelegt wird, dass die das innerhalb von Wochen oder Monaten klarstellen. Aber bitte nicht einfach aus dem Bauch heraus nach dem Motto, der Nachbar hat dies oder der Nachbar hat jenes. Alle Häuser sind unterschiedlich. Und deswegen bedarf es da einer sinnvollen Planung, damit das Geld sinnvoll eingesetzt ist. Also so einfach, wie das hier gerade von Herrn Wenzel dargestellt wird, ist es nicht. Es sei denn, man ist Bauingenieur, kennt sein Haus in- und auswendig, dann kann man das gerne so machen. Aber ansonsten bitte den Experten zu Rat nehmen.
Ein Hörer hat uns geschrieben, Thomas Becker verweist auf die surreale Politik der Grünen, wie er selber schreibt. Dadurch wird das Wohnen sehr, sehr teuer. Und er sagt dann, die erträumten Wärmepumpen, wenn die dann Höchstleistungen bringen sollen, weitgehend mit Kohlestrom geheizt, bis dann endlich dann auch vielleicht noch Hunderttausende auch Windkraft gebaut werden müssen. Und wenn dann nicht genug Strom, nicht genug Wind da ist, dann wird man am Ende dann doch wieder auf Kohle zurückgreifen. So fasse ich das jetzt mal mit meinen Worten zusammen. Am Telefon ist Lukas Siebenkotten, Präsident Deutscher Mieterbund. Herr Siebenkotten, guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Danke, dass Sie gewartet haben, einen Moment in der Leitung. Aus Sicht der Mieterinnen und Mieter, wichtig auch anzuschauen, können Sie nachvollziehen, dass im Bereich des Wohnens endlich aus Sicht der Bundesregierung und des Klimaschutzes ernst gemacht wird?
Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Klimaschutzziele richtig sind, auch die Zwischenziele, die man sich setzt. Nur das Problem ist, wie kriegt man es richtig hin und so, dass derjenige, der es bezahlen soll, es auch bezahlen kann. Das ist die entscheidende Gretchenfrage, eben als soziale Frage dargestellt. Bisher enthalten die Gesetzentwürfe der Bundesregierung keine wirklich brauchbare Antwort darauf. Der Herr Staatssekretär hat ja eben erklärt, dass da jetzt ganz großer Wert drauf gelegt werde. Mir fehlt noch der Glaube. Aber man muss natürlich eins ganz klar sagen aus Sicht der Mieterinnen und Mieter, die treffen keine Entscheidung. Die Entscheidung trifft der Vermieter im vermieteten Bereich. Und die Mieterinnen und Mieter müssen es dann hinterher bezahlen. Das kann richtig sein, das kann falsch sein. Das hängt davon ab, in welcher Situation wir uns jeweils befinden. Und es hängt natürlich auch davon ab, wie hoch die staatlichen Zuschüsse sind.
Nun haben
das
wir,
sind alles Punkte, die für uns eine Rolle spielen.
Herr Siebenkotten, nun haben wir schon darüber gesprochen, was es für Eigentümer eines Hauses, einer Wohnung bedeuten würde, auch an finanzieller Belastung. Wie sieht das denn bei Mieterinnen und Mietern aus, wenn sich tatsächlich der Eigentümer entscheidet und sagt, so oder auch es umsetzen muss, weil es so vorgegeben ist, ich baue jetzt hier eine klimagerechte Heizungsanlage ein und möglicherweise dann auch mit weiteren Sanierungsmaßnahmen. Wird das 1:1 und kann das 1:1 auf die Mieterinnen und Mieter umgelegt werden? Und was hätte das dann für gravierende Folgen?
Es gibt einen Paragraphen im BGB, Paragraph 559, der besagt, dass die auf die Modernisierung, das gilt dann für die Heizung genauso, entfallenden Kosten betreffend die jeweilige Wohnung mit 8% pro Jahr auf die Miete aufgeschlagen werden dürfen. Und damit kann man dann ausrechnen, bis wann der Mieter alles bezahlt hat. Nämlich in etwa 12 Jahren, wenn ich das richtig rechne, ich bin im Rechnen meistens nicht so besonders besonders gut.
Ja, Siebenkotten, das sind jetzt ein paar Falschinformationen, das wissen Sie aber auch.
Der Vermieter tritt in Vorleistung und der Mieter zahlt das dann über diesen Sonderparagrafen ab. Und das ist die heutige rechtliche Situation. Daran müssen wir was ändern, wenn das mit den Mieterinnen und Mietern verträglich ablaufen soll.
Darf ich das kurz korrigieren?
Bitte, Herr Warnecke.
Also dieser Paragraf sieht vor, dass die Kosten der Modernisierung zur Grundlage der Modernisierungsmieterhöhung gemacht werden. Das sind aber Kosten der Modernisierung im mietrechtlichen Sinne. Wenn Sie 100.000 Euro ausgeben als Eigentümer, dann sind bei einem durchschnittlichen Haus, das kommt immer auf den Zustand des Objekts an, so 50.000, 60.000 Euro überhaupt nur die Kosten, die Grundlage der Modernisierungsmieterhöhung werden können. Das heißt, die Eigentümer müssen im Regelfall 40-50% so bezahlen, das müssen Sie selbst bezahlen. Also zu bezahlen, der Mieter hat das nach 12 Jahren abbezahlt, das ist schlicht Quatsch,
Herr Siebenkotten,
und das wissen Sie auch.
Herr Siebenkotten, nun gibt es ja viele, viele Menschen, die von 1300, 1400 Euro Rente leben, die auch als Familie, auch mit zwei Kindern, auch versuchen, über die Runden auch zu kommen. Was wird das denn bedeuten? Welche Auswirkungen wird das mit sich bringen? Ist die Sorge groß? Kann ich mir die Wohnung tatsächlich auch nach solch einer Sanierung noch leisten? Ist sie berechtigt?
Also zunächst mal darf ich vielleicht doch noch sagen, dass das, was ich gesagt habe, mit Verlaub, Herr Kollege Warnecke, kein Quatsch ist, sondern es beschreibt die tatsächliche Situation. Natürlich gibt es auch Anteile, die der Vermieter selber zu zahlen hat, die unterfallen aber gar nicht der Modernisierungsmieterhöhung. Und das haben Sie ja eben selber angesprochen. Jetzt aber zu Ihrer Frage. Es ist natürlich für jemanden, der wenig Geld hat, immer ein Problem, wenn seine Miete erhöht wird. Das ist ja keine Frage. Und deswegen müssen wir diejenigen Menschen, die mit relativ wenig Geld leben müssen, dabei unterstützen, das hinkriegen zu können. Und das ist der soziale Teil, der meiner Meinung nach bisher überhaupt nicht wirklich eine Rolle spielt bei den Gesetzentwürfen. Die Gesetzentwürfe, die haben das Klima im Blick, was ja auch von der Sache her gut ist. Aber sie müssen das Soziale im Blick nehmen, sonst wird das nicht funktionieren.
Angelika Hoffmann ist am Telefon. Frau Hoffmann, ich grüße Sie.
Ja, schönen guten Tag.
Wie berechtigt sind aus Ihrer Sicht die Sorgen, über die wir jetzt eben auch schon auch gesprochen haben? Oder sagen Sie eher, nee, ich bin eine Unterstützerin des Klimaschutzes und bin auch bereit, das voll und ganz mitzutragen?
Also ich bin in jedem Fall eine Unterstützerin des Klimaschutzes auf jedem Gebiet, das ist keine Frage. Für mich ist einfach das Problem, und das kriege ich hier in unserer dünn besiedelten Gegend an der Elbe ja auch mit, dass viele, viele Leute Häuser haben, keine besonders großen, aber wenn sie die jetzt verkaufen wollen, und glauben Sie mal, die Elbkante ist sehr begehrt als Wohnraum, weil das eine tolle Landschaft im Biosphärenreservat ist, aber wenn die nicht entsprechend gedämmt sind oder mit neuen Heizungen versehen sind, werden sie diese Häuser zu diesen Preisen im Moment nicht mehr los. Das erlebe ich im Freundeskreis und ich mache mir wirklich Sorgen, dass wir hier in einer gigantischen Vernichtung von Immobilieneigentum leben.
Ich gebe das gern mal so weiter, Frau Hoffmann. Herr Wenzel, Vernichtung von Wohnungseigentum, von Immobilien, ist dem so?
Was Frau Hoffmann war doch richtig, ne?
Ja, genau.
Was Sie da ansprechen, ist ein ganz wichtiger Punkt. Weil einerseits sehen wir das schon seit 10, 20 Jahren, wenn ein Haus nicht saniert ist, wenn Sie jedes Jahr eine hohe Heizkostenrechnung haben, dann sinkt der Wert des Hauses. Seit es den Energieausweis gibt, kann sich jeder, der ein Haus kauft, angucken, wie ist das Haus gedämmt. Braucht das 200 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr, dann ist es deutlich weniger wert, als wenn Sie ein Haus haben, was nur 50 Kilowattstunden.
Aber Herr Wenzel,
pro Jahr. Moment, das ist nichts Neues. Das ist bislang schon so.
Aber Herr Wenzel, es sieht ja nochmal anders aus. Es sieht ja nochmal anders aus, wenn Sie als Käufer verpflichtet werden, zu sagen, ich nehme mal das Beispiel, sobald du am Dach was machst, muss eine neue Photovoltaikanlage aufs Dach. Sobald du eine neue Heizung brauchst oder muss eine neue Heizung hin, da muss die Außendämmung gemacht werden. Da ist man ja direkt relativ schnell, ist man ja dabei 100.000, 200.000 Euro, was sich ja auch auf den Immobilienmarkt auswirken wird. Und in die Richtung geht ja auch die Frage von Frau Hoffmann. Das ist ja schon gravierender als das, was wir bisher kannten.
Nein, Sie kriegen ja jetzt sozusagen eine super Unterstützung, um praktisch das Modernste an Technik einzusetzen, um Umweltwärme und Sonnenwärme zu nutzen und damit die Heizkostenrechnung zu senken. Und wenn Sie investieren, steigt natürlich auch der Wert Ihres Hauses. Wenn Sie nicht investieren, sinkt der Wert Ihres Hauses. Das ist aber schon seit 20, 30 Jahren so. Und das ist nichts, was jetzt mit diesem Gesetz neu kommt. Im Gegenteil, jetzt kommen die Hilfen, die es Ihnen erlauben, wegzukommen von den Fossilen, die im letzten Jahr fast alle Gasheizungsbesitzer in Konkurs getrieben hätten.
Herr Wenzel, nun ist ja die Frage, was machen die Menschen, die sich das nicht leisten können, die kein Geld von der Bank zum Beispiel bekommen, weil sie entweder zu alt sind oder weil mit dem Hauskauf die Belastungsgrenze schon bereits auch erreicht ist, weil wir jetzt schon bei rund 4% Zinsen sind, wenn man an den Immobilienmarkt denkt. Manche reden von Zwangsenteignung, manche reden davon, dass der Notverkauf droht. Was sagen Sie denen denn?
Das sind alles Sachen, die nicht zutreffen. Wir haben ja genau gesehen, was im letzten Jahr passiert ist, wo die Gesamtheit der Steuerzahler diejenigen retten mussten, die eine Gasheizung hatten. Jetzt geht es darum, künftig moderne, effiziente Technologie auch denjenigen zur Verfügung zu stellen, die ihre Heizkosten, die in der Vergangenheit zu hohe Heizkosten hatten. Das ist der Ansatz.
Herr Wenzel, ich will Ihnen da nicht so nahe treten. Ich will Ihnen nicht so nahe treten, aber das sind doch, sage ich jetzt mal, rhetorische Allgemeinplätze. Wir haben doch den ganz konkreten Fall. Da geht ein 70-jähriges Ehepaar mit Rente, geht zur Bank und sagt, wir müssen das und das jetzt machen. Der Gesetzgeber verpflichtet uns und dann sagt die Bank, ihr bekommt kein Geld oder das junge Paar, was gerade das Haus gekauft hat. Was passiert denn dann ganz konkret? Da nützen diese 200 Milliarden für irgendwelche Gasentlastung, die nützen ja dann in dem Moment nichts mehr. Was macht man dann? Kann man dann rechtlich dazu verpflichtet werden? Ja oder nein? Muss man vor Gericht ziehen, um sein Haus behalten zu dürfen? Um solche Fragen, das sind doch die konkreten Fragen, mit denen sich Menschen beschäftigen.
Das sind aber alles Sachen, die werden vielleicht von der Bildzeitung ins Land gepustet, die haben aber keine Substanz. Wir haben hier sehr viele Übergangsfristen, wir haben hier sehr viele Hilfen, wir werden Stadtwerke haben, die in solchen Situationen Angebote machen, die dafür die Sorge tragen, dass dann niemand sozial überfordert wird. Aber all das, was auf dem Wohnungsmarkt in den vergangenen 20 Jahren schiefgelaufen ist, das wird man nicht von heute auf morgen alles korrigieren können. Man muss aber sauber trennen. Was ist sozusagen hier, sind geerbte Probleme, die wir angehen müssen? Und was können wir machen, um zukünftig modern zu heizen? Und wenn wir eine Wärmepumpe nehmen, sparen wir 75% der Primärenergie. Energie, die wir nicht produzieren, nicht importieren, nicht bezahlen müssen.
Ich gebe das mal Herrn Warnecke auch an Sie weiter. Ist das, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, Bild-Zeitungs-Rhetorik, wenn man es dann versucht, sehr, sehr konkret zu machen, auch von Seiten der Menschen, die vor diesen Problemen stehen?
Ich will das jetzt nicht als werten, ob das Bild-Zeitungs-Rhetorik ist. Ich finde, das sind die Fakten. Also hier wird ganz konkret angesprochen, dass die meisten Immobilien ganz individuelle Bauwerke sind, über Jahre modernisiert und weiterentwickelt von den einzelnen Eigentümern, vielleicht sogar über Generationen. Und es gibt jetzt ein neues Gesetz, das zur Investition zwingt. Oder vielleicht sogar zwei, wenn man das Europarecht mit dazu sieht. Und es ist eben so, dass, was Herr Wenzel so pauschal hier sagt, funktioniert und man spart. Das stimmt bei ganz modernen Häusern, die schon durchmodernisiert sind, die top isoliert sind. Und das mag ja auch sinnvoll sein, wenn ich in Hamburg-Blankenese mit Elbblick wohne. Aber das ist eben was ganz anderes, wenn ich 200 Kilometer flussaufwärts an der Elbe wohne, wo mein Haus sowieso schon einen geringeren Wert hat. Und wenn ich dann auf einmal den Wert des Hauses in doppelter Höhe erneut investieren muss, um in diesem Haus zu bleiben, dann macht das überhaupt keinen Sinn. Und das berücksichtigt der vorliegende Gesetzentwurf in keiner Art und Weise. Er hat eine Ausnahme für 80-Jährige pauschal, macht überhaupt keinen Sinn. Aber alles andere ist da drin nicht zu finden. Das stimmt nicht, Herr Wenzel.
Frau Hoffmann ist noch am Telefon. Stichwort Auswirkungen Immobilienmarkt. Herr Warnecke, aus Ihrer Sicht werden die Preise sinken müssen, weil die Menschen sonst auch überfordert wären mit denen, was an Sanierungsmaßnahmen da auf sie zukommt, wenn sie ein neues Haus kaufen oder ein gebrauchtes?
Weil die Preise orientieren sich immer an dem, was Käufer bezahlen können. Und wenn Käufer wissen, sie können nicht einziehen in das Haus und einfach nur streichen und vielleicht ein paar Sachen machen, sondern sie müssen jetzt erstmal weitere 150.000 Euro zwangsweise investieren, um in die Zukunft blicken zu können, dann werden sie natürlich diese Summe vom Kaufpreis abziehen müssen. Und das noch in einer Phase, in der die Zinsen sehr hoch sind, in der der Staat immer weiter zulangt bei den Grunderwerbsteuern, auch immer mehr Geld haben möchte, in denen gerade auch dank des aktuellen Gesetzentwurfs die Grundsteuer in schwindelerregende Höhen getrieben wird. Das muss sich auf die Kaufpreise niederschlagen. Es geht gar nicht anders.
Frau Hoffmann, erstmal herzlichen Dank auch für Ihre Äußerungen und auch Ihren Anruf. Herr Siebenkotten, wenn wir auf den Mietwohnungsmarkt auch schauen. Ich habe gelesen, aus Ihrer Sicht, die Hoffnung ist da, dass mit dem, was eingespart wird, Herr Wenzel hat es ja auch gesagt, es werden natürlich auch massiv Kosten eingespart, wenn man auf moderne, klimaschützende Technologien setzt, vielleicht auch das Haus entsprechend auch dämmt. Wie wird das am Ende beim Mietwohnungsmarkt ankommen? Werden am Ende die Warmmieten vielleicht gleich bleiben oder ist die Gefahr sehr groß, dass Mieten doch deutlich steigen werden?
Also, dass die Warmmieten im Ergebnis gleich bleiben, ist natürlich unser Traum. Das können Sie sich vorstellen. Wir hoffen natürlich darauf, dass eine Warmmietenneutralität entsteht. Allein, dass es so sein wird, halten wir jedenfalls aus jetziger Sicht für sehr unwahrscheinlich. Denn wir müssen davon ausgehen, dass massive Investitionen zu erfolgen haben und dass diese dann auch deutlich das übersteigen, was aktuell eingespart werden kann. Und insofern müssen wir für die Mieterinnen und Mieter im Wesentlichen davon ausgehen, dass es deutlich teurer wird. Insofern, dass weitergereicht wird, was Vermieterinnen und Vermieter in Vorleistung bringen müssen.
Wir werden nach den Nachrichten weiter diskutieren. Wird Wohnen zunehmend unbezahlbar? Die Klimaschutzpläne der Bundesregierung und ihre Folgen. Herr Wenzel, Sie müssen weiter zu einem Termin und auch von Herrn Siebenkotten werden wir uns an dieser Stelle verabschieden. Und wir werden nach den Nachrichten weiter diskutieren mit Verena Bentele, der Präsidentin des Sozialverbandes VdK, und mit Michael Hauer, er ist Staatssekretär im Klimaschutzministerium in Rheinland-Pfalz. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie anrufen wollen.
Deutschlandfunk. Agenda.
Zur letzten halben Stunde der Sendung Agenda begrüßt Sie Michael Röhl am Mikrofon. Wird Wohnen zunehmend unbezahlbar? Die Klimaschutzpläne der Bundesregierung und ihre Folgen, das ist unser Thema heute. Es geht, falls Sie jetzt zugeschaltet haben, natürlich um Heizungstausch, Wärmepumpe, Gebäudesanierung. Auch die Europäische Union hat ja da entsprechende Richtlinien verabschiedet. Und es geht um die Frage, um die Sorgen, ob all das bezahlbar ist oder ob das nicht Klimaschutzpläne sind, die an den Menschen, die das am Ende bezahlen müssen, ob Mieterinnen, Mieter oder Eigentümer vorbeigeht. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie noch mitdiskutieren, anrufen wollen, uns Ihre Erfahrungen schildern wollen oder Sie schreiben eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Und wir haben einiges an Mails bekommen und ich will vielleicht direkt zu Anfang da auch mal zitieren, bevor ich noch mal auf unsere Gäste auch zu sprechen komme. Eine Mail: Wir wohnen günstig zur Miete in einem alten, einfachen Häuschen und heizen mit Gas Einzelöfen. Für uns ist die günstige Miete auch eine Form der Altersvorsorge. Und mit dieser Politik, wie sie da geplant ist, werden wir früher oder später genötigt, auszuziehen. Das wird sehr bitter, da wir dann mit geringer Rente eine teure Wohnung suchen müssen. Zweites Stichwort ist, ich unterstütze zu 100% den Energiewandel und bin überzeugt von der Notwendigkeit. Jedoch geht es dann darum, dass der Vater 85 selber in einem Haus wohnt, ein zweites Haus mit Mietwohnung, davon auch lebt und dieses Haus von 1961 stammt. Und da natürlich die Frage entsteht, was muss bei neuer Heizung alles gemacht werden, was muss isoliert werden. Dritte Äußerung eines Hörers, Peter Mellwig, der uns geschrieben hat und der gesagt hat, dass in den mehrfach genannten Kosten für die Ertüchtigung der Gebäude, 100.000 Euro und mehr, da seien 65% Instandhaltungskosten enthalten. Also bereits Kosten, die irgendwann auch geleistet werden und aufgebracht werden müssen, weil ein Dach irgendwann mal neu gedeckt werden muss, Fassaden geputzt oder auch ein Heizkessel erneuert wird, und er warnt vor einer Panikmache. Nun zu meinen Gästen. Weiter mit dabei ist Dr. Kai Warnecke, Entschuldigung, Präsident Haus und Grund. Und jetzt in dieser letzten halben Stunde mit dabei Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbandes VdK. Frau Bentele, guten Morgen.
Guten Morgen.
Und Michael Hauer, Staatssekretär im Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität in Rheinland-Pfalz. Herr Hauer, guten Morgen auch Ihnen.
Ja, guten Morgen auch an die Zuhörer.
Nun habe ich gerade ein paar Sorgen und Nöte auch genannt, auch durchaus eine Unterstützung für all das, was in Richtung Klimaschutz da auch getan wird. Was sagen Sie aus Ländersicht mit Blick auf die Menschen, die unsicher sind, Sorge haben, dass sie das finanziell nicht gestemmt bekommen, was da erwartet wird in Zukunft?
Ja, es liegt erstmal daran, dass wir die Menschen mitnehmen müssen. Und zwar mitnehmen müssen in ihren Sorgen. Und die Sorgen, die Sie eben vorgelesen haben, die sind ja völlig berechtigt. Aber es ist auch wichtig, dass wir sehen, wir haben im letzten Jahr haben wir erlebt, was Energieknappheit bedeutet, wie wir uns darauf wappnen können und vor allen Dingen, dass wir da auch Lösungen haben, die langfristig tragen. Und langfristig tragen bedeutet auch, dass wir Lösungen haben, die langfristig kostengünstig sind. Und wenn wir sehen, wie die Entwicklung der Energiepreise ist, insbesondere bei Gas, bei Öl, auch das Thema Versorgungssicherheit, dann ist es auch unsere Pflicht, dafür zu sorgen, dass wenn wir neue Systeme einbauen und anschaffen, und darum geht, Sie haben es anmoderiert, dass wir dann diese Systeme nehmen, die auch diese Kostengünstigkeit hinbekommen. Und wenn wir dabei dann auch noch den Klimaschutz mit abdecken, dann ist das doch optimal.
Nun hat auch Herr Wenzel, Staatssekretär Wirtschaftsministerium Klimaschutz, auch gesagt, es gibt bereits ja jetzt einiges an Fördermitteln und Möglichkeiten. Das wird, so habe ich ihn verstanden, natürlich auch mit dem Gesetzentwurf nochmal auch ausgeweitet. Und trotzdem ist es natürlich so, dass es Menschen gibt, ich habe es vor den Nachrichten auch schon gesagt, wo es schwierig ist, an Geld bei der Bank noch zu kommen. Die sagen, wir haben schon eine Belastungsgrenze erreicht oder wir haben unser ganzes Erspartes in dieses Häuschen auch hineingesteckt und wir haben jetzt eine Rente und wir kriegen nicht mehr das Geld, was da gefordert wird bei der Bank, obwohl wir eine gute Rente haben. Also wir reden ja jetzt nicht über untere Einkommen oder untere Renten. Verstehen Sie, Sie haben eben gesagt, man muss die Menschen mitnehmen. Verstehen Sie die Sorgen und Ängste und Unsicherheiten?
Ja, völlig. Und vor allen Dingen, es ist ja auch materiell. Es ist ja das, was die Menschen tagtäglich erleben, wenn sie denn vor dieser Entscheidung stehen. Aber sie stehen vor der Entscheidung, wenn sie eine neue Heizung bauen müssen. Und dann geht es nicht um die Frage, ob sie nicht oder ob sie investieren, sondern sie müssen dann investieren, wenn die Heizung defekt oder kaputt ist und sie muss erneuert werden. Und dann steht doch lediglich die Frage im Raum, baue ich dann nochmal eine Öl- oder eine Gasheizung ein oder baue ich dann eine Wärmepumpe zum Beispiel ein, die zu 40% vom Bund gefördert wird.
Und dann trotzdem deutlich teurer wird, als wenn man jetzt sagt, okay, da mache ich eine Brennwerttherme, Gas oder so. Das ist ja auch die Realität. Es wird ja trotzdem deutlich mehr kosten.
Also dieses deutlich mehr kosten, das würde ich überhaupt nicht sagen.
Ah, okay.
Wir reden nicht über deutliche Mehrkosten, sondern wir reden vielleicht über 2.000 oder 3.000 Euro Mehrkosten, wenn man die Förderung abzieht für ein Einfamilienhaus. Mhm. Und es gibt ja auch Förderkredite, gibt es ja auch von der KfW aktuell, die das mit unterstützen. Ja, aber es ist langfristig die sinnvollere Investition.
Nun ist es ja so, Herr Hauer, dass auch gesagt wird, allein da jetzt zum Beispiel eine Wärmepumpe, wenn wir jetzt bei diesem Modell bleiben, da reinzupacken, das macht gar keinen Sinn. Hat uns zumindest eben Michael Hilpert gesagt, Präsident Zentralverband Sanitär, Heizung, Klima. Da muss man sich die Fenster anschauen, da muss man sich die Heizkörper anschauen, die Dämmung anschauen, das Dach anschauen. Da ist man ja durchaus auch möglicherweise in einer anderen Größenordnung auch unterwegs.
Also wenn wir uns das mal einfach im europäischen Vergleich anschauen. Finnland hat fast 70% Wärmepumpe, Norwegen über 60%, Schweden 40%, in Deutschland liegen wir knapp unter 10%. Das sind alles Länder, die eine wesentlich schlechtere Temperaturbilanz haben. Die sind auch nicht besser isoliert, die Häuser, die nutzen das. Wenn wir das installieren und wenn die Investition getätigt werden muss, dann ist es doch sinnvoll, das zu machen, was dann auch für die Zukunft kostengünstig ist und was halt eben auch nachhaltig ist. Und da kann ich auch nur jedem zu empfehlen, dass es einzelne Bereiche gibt, wo man sagt, man muss zum Beispiel im Denkmalschutz hochkalorisch rangehen, dass man vielleicht eine Hackschnitzelheizung baut oder eine Pelletheizung einsetzt. Das ist ja evident. Man kann nicht sagen, eine Lösung für alle. Aber im Grundsatz müssen wir doch das anstreben, was Versorgungssicherheit schafft, was kostengünstiger ist im wirtschaftlichen Betrieb und was auch nachhaltiger für die Umwelt ist.
Ich gebe das mal weiter, Frau Bentele, auch an Sie. Sie haben ja auch als Präsidentin des Sozialverbandes VdK auch die Menschen im Blick, die nicht so viel Geld auch haben. Als Mieterinnen, Mieter, vielleicht auch als Wohnungs- oder Hauseigentümer. Würden Sie den Satz auch so unterschreiben, es ist richtig, in Nachhaltigkeit zu investieren?
Also erstmal ist natürlich überhaupt nichts gegen einzuwenden, dass in Nachhaltigkeit investiert wird. Das wollen auch unsere Mitglieder. Ich glaube, die wirklich schwierige Preisfrage, und ich meine damit wirklich auch den Preis, ist halt, wie wir die Kosten gut verteilen. Weil die Mehrbelastungen für die Bürgerinnen und Bürger sind erstmal einfach hoch. Das ist unbestritten. Dass man irgendwann eben auch Einsparungen hat, ist klar. Aber für unsere Mitglieder im VdK ist wirklich eins der großen Probleme, dass viele in alten Häusern wohnen, wo eben auch noch alte Heizsysteme integriert sind. Und jetzt in dem Gesetzentwurf, der vorliegt, gibt es ja eben auch Altersgrenzen, die hier zu beachten sind, wie zum Beispiel die Altersgrenze von 80 Jahren. Aber was ein wirklich Riesenproblem wird, dass eben auch manche Menschen mit 75, wie es gerade schon angeklungen ist, keinen Kredit mehr kriegen, keine Möglichkeit haben, Handwerker zu beaufsichtigen und dem Heizungsumbau hier eben wirklich auch die richtige Aufmerksamkeit zu schenken. Und das sehen wir eben wirklich als Problem, dass hier die Härteregelungen nochmal deutlich ausgeweitet werden müssten. Eben wirklich für die Menschen, die auf dem Land in einem alten kleinen Häuschen wohnen, die eben jetzt noch eben auch kein Angebot haben für einen barrierefreien, altersgerechten Wohnraum in ihrer Umgebung, den man aber eben auch nicht zumuten kann, jetzt in der Baustelle zu sitzen. Und wenn diese Kriterien eben ein bisschen erweitert werden, dann sind wir als größter Sozialverband überhaupt nicht dagegen, dass der Klimawandel hier gestoppt wird, auch durch bessere Heizsysteme. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist wirklich für uns mehr, wie das sozial ausgewogen passieren kann.
Und da gibt es ja durchaus auch noch das ein oder andere Fragezeichen. Ich möchte noch mal eine Mail vorlesen. Swantje Hein aus Berlin hat uns geschrieben und sagt, ich bin gerade 30 Jahre alt geworden, habe zwei kleine Kinder. Ich bin froh, dass die Ampelregierung jetzt große Schritte in Richtung Klimaschutz macht und damit wenigstens versucht, eine lebenswerte Zukunft zu ermöglichen. Natürlich ist das jetzt für alle anstrengend, aufregend und schwierig. Aber was ist die Alternative? Fragezeichen. Herr Warnecke, gibt es am Ende keine Alternative zu dem Weg, den die Europäische Union, die Bundesregierung jetzt geht?
Da gibt es reichlich Alternativen zu dem Weg, den wir haben. Das ist ja das, worauf ich glaube, ganz viele Verbände auch seit Monaten und Jahren hinweisen. Nehmen wir mal diese ganz banalen Dinge, wie eben der Versorgungs- und Wärmeatlas. Als der Staatssekretär Greichen aus dem Wirtschaftsministerium, der dieses Gag geschrieben hat, also das Gebäudeenergiegesetz, noch in seinem vorigen Job bei der Agora Energiewende war, hat er das auch gesagt. Wir brauchen als erstes die Sicherheit und die Klärung, mit welcher Energie werden die Gebäude in den nächsten Jahren versorgt. Nur wenn ich weiß, ob ich Strom oder Ökogas bekomme, kann ich auch die passende Heizung einbauen. Zweitens, wir brauchen individuelle Sanierungsfahrpläne für die Gebäude, damit klar ist, dass ich Geld nicht falsch investiere. Das ist für den Eigentümer genauso schlecht wie für den Mieter. Ich muss jetzt die richtigen Investitionsentscheidungen treffen, und zwar, weil das ja ein Gebäude ist, geplant über die nächsten 20, 25 Jahre. Wir brauchen dringend Maßnahmenpakete, auch bei der Förderung, die sich an die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes richten. Als vor einem Jahr die Finanzmittel der KfW leer gelaufen waren, die bei den Fördermitteln bereitgestellt wurden, weil Habeck sie einfach zugedreht hat, und dann wurden sie ein paar Wochen später wieder neu aufgelegt, da waren die wieder an einem Tag weg. Warum? Weil die ganzen großen Unternehmen, Supermarktkettenbetreiber, ihre Mitarbeiter daran gesetzt haben, und die haben dann innerhalb von Stunden fast 90% der Mittel abgerufen. Und an die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, die aber 80% der Wohnimmobilien ihr eigenen, ist praktisch kaum Geld geflossen. Da sind so viele Defizite und so viele Vorschläge, wie man es besser machen könnte. Da könnt ihr stundenlang drüber erzählen. Nehmen Sie nur das Thema Solardachpflicht. Wird gerade von allen Ländern, ich glaube Rheinland-Pfalz hat auch so ein Solardachpflichtengesetz auf den Weg gebracht, und der Bund überlegt es jetzt auch. Aber wissen Sie, warum kann man denn den Strom von den Solaranlagen nicht in die Häuser einspeisen, dass die Mieter davon profitieren? Ja, ganz einfach, weil die kommunalen Versorger nichts von dem Kuchen abgeben wollen. Die Politik schläft an der Stelle seit Jahren. Da sind so viele Verkrustungen und so viele Alternativen, die man gehen könnte. Das ist ungeheuerlich. Also der Weg, es sind ganz viele Wege da. Man muss nur mal gucken, dass man auch mal ein bisschen links und rechts guckt. Und das macht die Politik zurzeit überhaupt nicht.
Ich gebe das gleich, Herr Hauer, nochmal an Sie weiter, möchte aber zunächst unsere Hörerin Marion Wölk mit in die Runde nehmen. Frau Wölk, Sie rufen das Rheine an. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Hallo, ich grüße Sie.
Was ich sehe, Sie hatten uns eine Mail geschrieben. Ich besitze zwei Wohnungen, beides Altbauwohnungen in einer jeweiligen WEG. Sagen Sie, was haben Sie für Sorgen, oder gibt es keine Sorgen? Und Sie sagen, alles richtig und alles gut im Sinne des Klimaschutzes.
Nee, also mich erschlagen gerade sehr, sehr große Sorgen. Ich bin jetzt 55 Jahre. Ich hatte mir immer gedacht, mit meinen zwei Wohnungskäufen sei ich auch im Alter finanziell abgesichert, weil ich halt mietfrei wohne und noch eine Wohnung vermiete. Und momentan fahre ich wirklich Achterbahn. Ich weiß gar nicht, wie ich diese beiden Wohnungen sanieren soll, damit ich mit erneuerbarer Energie heizen kann. Ich habe weder Fußbodenheizung, ich habe keine besonders abgedichteten Fenster. Ich müsste eine Zweitverschalung vornehmen, das heißt komplett neuen Klinker ums Haus drum. Wir sind 12 Eigentümer. Wir hatten letzten Sonntag vor einer Woche hatten wir schon eine Krisensitzung mit der gesamten WEG, wie wir das denn überhaupt veranstalten sollen. Da war ein 82-jähriger Mann bei, der sagt, ich bin da sowieso raus, ich brauche das nicht. Ich sage aber, Sie sind mit in der WEG, Sie müssen mitfinanzieren, mitgehangen, mitgefangen. Der hat fast einen Herzinfarkt gekriegt. Also ich glaube, die Politik weiß überhaupt mal gar nicht, was sie den Leuten antut. Das Ganze, was ich erspart habe, müsste ich, und ich gehöre Gott sei Dank noch zu den Leuten, die was gespart haben, aber ich müsste alles in diese Dämmung reinbringen und dann habe ich vielleicht mit meiner Rücklage eine Wohnung gedämmt. Die zweite Wohnung steht dann noch außen vor. Das heißt, ich bin finanziell geliefert, absolut geliefert.
Ich gebe das mal weiter, Herr Hauer, auch wenn Sie jetzt nicht für die Bundesregierung stehen und sprechen, aber natürlich als Staatssekretär auf Länderebene ja auch eben gesagt haben, wir unterstützen diesen Weg. Was sagen Sie zum Beispiel, Frau Wölk, und es gibt ja viele, viele andere, die uns auch gerade zuhören und die wahrscheinlich ähnliche Sorgen auch plagt?
Ja, als allererstes Mal ist man ja auch selber Bürger, das heißt mit anderen Worten, sowohl selber in der Familie als auch ich selber haben ja auch ähnliche Problemstellungen und Fragestellungen. Von daher, das ist nicht abstrakt, sondern ganz konkret ist das. Von daher kann ich mich auch sehr gut da hinein verdenken. Und als allererstes Mal möchte ich mit der Mehr aufräumen, dass wir irgendwelche Vorschriften haben, wo denn jetzt tatsächlich was gedämmt und wo Fußbodenheizung rein muss. Als allererstes Mal, es ist ja eine grundsätzliche Fragestellung, wenn ich ein Haus habe, was ich dämmen oder was ich sanieren möchte für meine Mieter, dann stelle ich mir sowieso grundsätzlich die Frage und dann muss ich auch sagen, was kann ich für ein System einrichten. Und ich möchte auch nochmal ganz bewusst sagen, es ist nicht notwendig, bei zum Beispiel einer Wärmepumpe, dass man eine Fußbodenheizung macht. Das kann man auch mit einer Wandheizung machen, das kann man auch mit einer Deckenheizung machen, alles ist möglich. Es ist auch nicht gefordert, dass eine Wärmepumpe eingesetzt wird. Man kann auch mit einem Pelletofen kann man auch arbeiten. Man kann auch hingehen und kann auch weitere technologieoffene Positionen da reinbringen. Man kann auch hingehen, kann mit Biogas oder mit Nahwärme kann man auch mitheizen. Das sind alles Lösungen, die sind sehr pragmatisch und wir als Land haben zum Beispiel mit der Verbraucherzentrale eine wirklich ganz kompetente Beratungsstelle eingerichtet und fördern die Jahr für Jahr, die Bewohner und die Bürger mitnehmen. Und ich gebe auch einfach Frau Wölk an der Stelle, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, wo Sie genau herkommen, aber den Tipp geben Sie hin und reden mit der Verbraucherzentrale. Wir haben da wirklich kompetente Energieexperten.
Ich glaube, Herr Hauer, das...
Lassen Sie mich noch eine Anmerkung machen. Das, was ich eben von, was Herr Dr. Wernicke, was er gesagt hat, mit dem Mieterstrom, das ist schlichtweg falsch. Es gibt die Möglichkeit heute schon, und ich habe selber in der eigenen Praxis auch, dass Mieterstrom umgesetzt werden kann, auch bei Mehrfamilienhäusern. Es ist zurzeit noch kompliziert, aber aktuell ist das Bundeswirtschaftsministerium daran, das wirklich zu vereinfachen. Das ist heute schon drin. Das heißt, man kann es machen und es wird zukünftig noch einfacher werden, das umzusetzen. Und an dieser Stelle auch die Frage, wie wird das bezuschusst? Aktuell ist bei Sanierung, das ist ja auch das, was Frau Wölk angesprochen hat, von Häusern, die aus dem Altbestand herauskommen, da wird noch gefördert, das kann sich jeder anschauen auf dem KfW oder BAFA-Portal, da sind 40-prozentige Förderungen bei Heizungstausch möglich. Also von daher, das ist nach wie vor gegeben und wie gesagt, Frau Wölk, ich kann das gut verstehen, gehen Sie hin und sprechen mit der Verbraucherzentrale, die haben wirklich gute Energieexperten da und wir fördern die auch ganz praktisch und pragmatisch vor Ort.
Herr Hauer, nun kommt zu dem, was Sie gesagt haben, natürlich noch diese EU-Richtlinie dazu, was den Energiebedarf auch betrifft in Häusern und wo sich dieser Energiebedarf auch hin entwickeln muss. Da ist man ja schon dann relativ schnell auch bei der Frage, muss ich dafür neue Fenster, das Haus komplett dämmen? Da reicht ja nicht mehr einfach zu sagen, okay, komm, Pelletheizung oder weiß ich nicht, Infrarotheizung oder Wärmepumpe, sondern da geht es ja schon, wie ich das bei Frau Wölk verstanden habe, da geht es ja schon um mehr.
Ja, wenn saniert wird, an der Stelle gibt es natürlich entsprechende Vorgaben. Aber erstmal ist ja keine Verpflichtung zur Sanierung da. Genauso wie keine Verpflichtung da ist, eine Heizung auszutauschen.
Warum ist das nicht verpflichtend? Darum geht es doch gerade, Herr Auer. So verstehe ich das. Wenn meine Heizung 2024 kaputt geht, kann ich eine Gastherme zum Beispiel einbauen. Aber spätestens nach 3 Jahren muss die Wärmepumpe dazu. Und wenn das in Kraft tritt, was die EU-Richtlinie davor gibt, dann muss ich bis 2030, 33 eine gewisse Energieeffizienzklasse erreicht haben. Das ist doch verpflichtend. Da kann ich ja nicht einfach sagen, nö, lass ich.
Genau, in dem Moment, wenn die Anlage entsprechend alt ist und ausgetauscht wird. Genau darum geht es ja,
dass man sie kaputt ist und
nicht mehr zu reparieren ist an dieser Stelle. Das ist ja auch noch die Möglichkeit, dass man Anlagen repariert. Und das ist doch genau das Sinnvolle. Und da werbe ich einfach nur auch bei den Verbrauchern an der Stelle, dass man wirklich schaut mit den Kreditmöglichkeiten, mit den Unterstützungsmöglichkeiten, die es gibt, dass man wirklich die zukunftsfähige Lösung hat. Weil wir müssen uns eins vor Augen führen. Wir haben das doch alle erlebt jetzt im Rahmen des Ukraine-Krieges. Wie volatil die Märkte sind, auch die Energiemärkte, wie anfällig halt eben auch die Kosten sind. Und da muss ich doch wirklich meinen Bürgern auch eine Empfehlung geben, das, was sicher und stabil ist. Und ich will eine letzte Anmerkung machen. Wir haben natürlich die Strommärkte, die zum Beispiel bei den Wärmepumpen ja eine relevante Größenordnung sind. Was kostet der Strom? Wir werden aber auch zukünftig immer mehr dahin kommen, dass wenn man in der Lage ist, Ausgleichsenergie, also dann Energie zu beziehen, wenn am Strommarkt ein Überschuss ist, wenn man das in der Lage ist zu gestalten, und das können Wärmepumpen, wenn sie einen Wärmepuffer hinten dran haben, dann wird auch zukünftig das belohnt werden am Strommarkt, und da wird es auch von den Stadtwerken, von den Versorgern entsprechende Tarife zukünftig geben, die das belohnen, wenn ein Bürger eine Wärmepumpe mit Speicher hinten dran hat, wenn er den Strom zieht, wenn ansonsten im Netz keine Last da ist. Das wird ein ganz pragmatischer und auch volkswirtschaftlich sehr sinnvoller Ansatz werden.
Frau Wölk, wollen Sie noch was ergänzen oder ist das, was Sie gehört haben, für Sie auch ein Stück nachvollziehbar?
Also natürlich ist es nachvollziehbar, dass man in erneuerbaren Energien investiert, das ist ganz klar. Aber ich glaube, ganz vielen Menschen, die sowas entscheiden, wie wir in welche Richtung gehen, denen ist gar nicht bewusst, was diese Gelder bedeuten, die wir dafür investieren müssen. Ich glaube, dass ganz viel aus der Mittelschicht wegbrechen werden und in die Unterschicht geraten. Da bin ich mir ganz sicher. Und wir haben auch schon sehr, sehr viele Gespräche geführt mit ganz vielen Leuten im privaten Bereich, die ebenfalls die gleiche Sorge haben. Und wenn ich dann höre, man kann ja auch mit Pellets heizen, aber da muss man auch berücksichtigen, so viel Pellets, wenn die Nachfrage so enorm steigt, gibt es ja nun auch wieder nicht. Und dann werden doch wieder Bäume gefällt, um Pellets herzustellen. Also das ist alles sehr, 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 sehr seltsam.
Frau Wölk, herzlichen Dank dafür. Ich gebe das, was Sie gesagt haben. Viele werden aus der Mittelschicht wegbrechen. Ich gebe das nochmal an Frau Bentele weiter. Frau Bentele, ist das eine Sorge, dass das die soziale Folge ist, dass viele nach, in Anführungszeichen, unten wegbrechen? Also dass sie auf einmal dann sich in einer Situation wiederfinden, wo sie gedacht haben, Mittelschicht, da werde ich nie selber hinkommen, dass die finanziellen Sorgen so derart groß werden?
Also was sicherlich halt ein wirklich schwieriger Punkt ist für die Menschen, jetzt diese Schutzmaßnahmen oder die Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen, die eben wirklich gerade so kalkuliert haben, dass sie sich die Wohnung leisten können, die abzahlen können, aber eben nicht mit diesen Mehrkosten kalkuliert haben. Das Wichtige ist sicherlich, dass es hier eben gute Förderprogramme gibt. Das wurde ja vorher von einem meiner Vorredner auch angesprochen. Unsere Erfahrung zeigt eben auch bei anderen Themen, wie zum Beispiel beim altersgerechten Umbauen, was ja für viele unserer Mitglieder im VDK auch relevant ist, dass hier die Fördermaßnahmen der KfW-Förderung relativ schnell immer ausgeschöpft sind im Jahr und es dann für die Menschen eben einfach schwierig wird, wenn sie zum Beispiel ein barrierefreies Bad haben wollen. Und hier ist sicherlich ein Dreh- und Angelpunkt, dass die Fördermöglichkeiten eben da sind für alle, die ihren Beitrag leisten wollen, damit sie eben diesen Beitrag auch leisten können. Das zum einen, und zum anderen, gerade klar für jüngere Menschen braucht es eben dann wirklich auch Kreditmöglichkeiten, die zu vernünftigen Konditionen zu haben sind. Ist aber natürlich im Moment auch alles wieder problematischer, wo die Zinsen steigen und die Baumaßnahmen eben wirklich auch teurer werden wegen Material, Arbeitslöhnen und so weiter.
Und ich denke, da werden wir jetzt nicht drüber reden können, aber es wird viele geben, die natürlich mit all diesen Fördergeschichten auch überfordert sind mit diesen Anträgen.
Das ist natürlich auch noch ein Problem, dass die Bürokratie, wir sehen es im Moment bei der Ausweitung des Wohngelds beispielsweise, das ist alles eine schöne Idee der Bundesregierung, raten wir natürlich unseren Mitgliedern auch zu, aber wenn man dann die Anträge sieht, die man bei uns in Deutschland stellen muss, um an eine Leistung zu kommen, genau das gleiche eben auch mit Förderplänen und Förderfähigkeiten, ist es für viele Menschen eine krasse Überforderung.
Ich hoffe mal, Herr Hauer, dass das bei Ihnen angekommen ist auch. Ich möchte gerne einen Gedanken, Herr Hauer, aufgreifen. Wir reden ja jetzt immer über Wohngebäude. Was ist mit öffentlichen Gebäuden? Was ist mit Ministerien? Was ist mit Schulen? Könnte da nicht der Staat in Anführungszeichen Vorbild auch sein und da entsprechende Sanierungsmaßnahmen, Heizung und so weiter auch vornehmen?
Ja, er muss sogar. Und wenn ich da das Beispiel Rheinland-Pfalz dann auch beziehe, wir haben zum Beispiel eine Pflicht für erneuerbare Energien, für Solarflächen auf Dächern haben wir jetzt beschlossen, der öffentlichen Gebäude. Wir haben auch ein Programm für das klimaneutrale Rheinland-Pfalz im Bereich der Verwaltungsgebäude von Kommunen und von Landesseiten aus, haben wir auch beschlossen. Also wir haben uns ganz klare Ziele, haben wir uns doch gegeben, und das sehe ich ganz genauso. Das muss so sein. Aber nochmal auch in Bezug auf die Fragestellung von eben. Ich kann nur wirklich sagen, wir haben die Verbraucherzentralen als wirklich ganz tolle Einrichtungen. Und wir haben zum Beispiel die Energieagentur, haben wir auch weiterentwickelt für die Beratung der Kommunen. Also dass, wenn Kommunen jetzt in die Entwicklung der eigenen Liegenschaften reingehen wollen, auch als Vorreiter, wir haben da gute Institutionen. Wir lassen die Menschen dann nicht alleine, auch wenn es nicht immer einfach und wenn es an mancher Stelle kompliziert ist. Aber ich will noch mal einen letzten Punkt anbringen. Geben Sie mir genau, die Chance.
Wir haben noch 2 Minuten. Insofern müssen wir es kurz machen.
Es geht um Wirtschaftlichkeit. Es geht nicht nur darum, was investiere ich an Euros, sondern was habe ich die nächsten 20, 30 Jahre, wo diese Anlagen in den Häusern drinstehen, was habe ich da an Kosten? Und ich bitte einfach auch nochmal das zu berücksichtigen, dann bin ich auch emotional in Richtung der Bürger. Es kann nicht sein, dass wir heute teure Öl- oder günstigere Gas- oder Ölheizung installieren und dafür aber teure Kosten die nächsten 30 Jahre haben. Und das ist unser Job, dass wir hingehen und das machen. Es geht nicht um Klimaschutz, sondern an dieser Stelle geht es wirklich für die Bürger, dass sie ganz konkret die nächsten 30 Jahre was haben. Und nicht nur die Investoren, die Mieter, die Vermieter, sondern auch die Mieter. Es geht für alle Bereiche.
Vielleicht, Herr Hauer, noch mal ganz kurz, Stichwort öffentliche Gebäude, weil das passt zu dem, was ich eben gefragt habe. Eine Mail von Gabriele Rockenbauch, die schreibt, sollte nicht jedes öffentliche Gebäude, jede Behörde mit Photovoltaik, Wärmepumpen etc. ausgestattet werden, sollte man die Bürger überhaupt nicht in Angst und Schrecken versetzen. Das schreibt sie. Herr Warnecke, ganz kurz, 1 Minute haben wir noch. Geht es darum, die nächsten 10, 20 Jahre auch im Sinne der Wirtschaftlichkeit anzuschauen und dann vielleicht ein bisschen milder auch gestimmt in die Zukunft zu gucken? Oder bleibt die Skepsis am Ende bei Ihnen?
Also die Skepsis wächst eher noch nach dem, was ich heute von den politischen Vertretern gehört habe. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir werden mit Sicherheit nicht erleben, dass wir durch den Einbau von mehr Wärmepumpen einen sinkenden Strompreis in Deutschland haben. Es werden jetzt weitere Kraftwerke vom Netz runtergehen. Die Preise werden hoch bleiben. Und da muss man mal eins sehen. Gerade beim Gas wird der Preis ja nun gerade noch von der Politik künstlich nach oben gezogen. Wir haben immer noch einen CO2-Preis, der eingeführt worden ist, um zu lenken, in einer Phase, als wir keine ordnungsrechtlichen Vorschriften haben. Mittlerweile prasseln die ordnungsrechtlichen Vorschriften nur so auf uns ein. Der CO2-Preis, er muss sofort weg.
Wird Wohnen zunehmend unbezahlbar? Die Klimaschutzpläne und ihre Folgen, unser Thema in der Sendung Agenda. Ich danke meinen Gästen, ich danke Ihnen für viele Mails und Anrufe. Am Mikrofon verabschiedet sich an dieser Stelle Michael Röhl.